Wir sind in Psalm 2 heute Abend. Und wir wollen in den nächsten paar Monaten die verschiedenen Psalmen angucken. Besonders die Psalmen, wo wir deutlich Jesus sehen können. Und wir haben diese Serie oder was auch immer du das nennen möchtest. Das hat mich hier inspiriert, dieser Sätze hier ganz oben. Die Bibel ist ein Buch über Jesus. Im Alten Testament wird er vorhergesagt, in den Evangelien wird er offenbart, in der Apostelgeschichte wird er gepredigt, in den Briefen wird er erklärt und in der Offenbarung wird er erwartet. Das ist die ganze Bibel. Und hier in den Psalmen, wenn wir die Psalmen lesen, ist Jesus sehr deutlich zu sehen. Und ich möchte heute Abend, wie wir auch letztes Mal gemacht haben, aber ich habe auch dieses Mal weniger Fragen gefragt. Jemand hat schon gesagt, danke. Ich habe gemerkt, letztes Mal ist ein bisschen zu viel war. Aber ich fand das gut. Ich fand, dass wir ein sehr gutes Gespräch letztes Mal gehabt haben. Ich möchte diesen Psalm lesen und dann könnt ihr die Fragen zu zweit, zu dritt hier, ihr müsst irgendwo hingehen, besprechen, vielleicht die Stühle einfach drehen ein bisschen und dann nach 15 Minuten oder so können wir über die Fragen reden. Aber ich lese erstmal den Text und ich gebe die Zeit dem Herrn. Jesus, wir bitten dich, dass du diese Zeit segnest und dass du zu unser Herz redest, Herr. Dass du uns hilfst, Jesus, dein Wort nicht nur zu hören, aber auch zu verarbeiten, Herr, und das zu verinnerlichen und zu vertiefen in unser Herzen. Herr, wir wollen, dass die Samen deines Wortes tief in unser Herzen hineingehen. Herr, wir bitten dich, dass du unser Herzen dafür offen machst, Jesus, und bereit machst, Jesus, für dein Wort jetzt, dass du uns segnest, Herr, und dass du unsere Gedanken leitest. In deinem Namen. Amen. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Sion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern und wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlacht mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und er nicht umkommt auf den Weg, denn wie leicht kann sein Zorn erbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Gut, dieser Psalm ist im Neuen Testament, kommt im Neuen Testament 18 Mal vor. So, es wird oft im Neuen Testament zitiert. So, ich glaube, wenn wir diesen Psalm gelesen haben, kamen schon Verse aus dem Neuen Testament in unsere Köpfe, ich hoffe. Und so, wenn ihr diesen Psalm nochmal so verarbeitet für euch, denkt mal darüber nach und lasst die Fragen euch ermüdigen. Gut, lasst uns damit anfangen. Ihr könnt sehen, dass ich schon nicht alles gelöscht habe bei der ersten Frage. Ich habe schon meine Antwort gegeben, aber sei frei. Auch zu sagen, Andrew, nee, das sehe ich anders. Ist okay. Welches Titel habt ihr den Psalm gegeben? Was?
Der Zorn Gottes.
Der Zorn Gottes, okay. Noch was? Wie ihr sehen könnt, ich habe gesagt, die Eitelkeit der Rebellion gegen Gott. Ja, okay. Frage ist, warum rebellieren Leute gegen Gott? Der Psalmist stellt diese Frage, er erwartet keine Antwort, das ist rhetorisch, aber die Frage ist schon eine legitime Frage, oder? Warum rebellieren Leute gegen Gott? Was ist das in uns, die sagt, weißt du was, Gott? Vergiss es, will ich nicht. Wir sind Menschen? Ja. Ja. Wir fallen gerne auf die Nase. Ja, es stimmt. Ja. Ja. Er stellt die Frage und die Frage ist so eigentlich, warum wollen Leute Gesetzlosigkeit? Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, total im Kontrast zu was Psalm 1 gesagt hat, oder? Was hat für einen Monat Psalm 1 uns gesagt? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo der Spotter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist ohne Grund die zwei Psalmen zusammengetan hat. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum sie nebeneinander sind in unserer Bibel. Aber der Heilige Geist hat schon einen Grund gehabt. Und wir haben ein krasses Kontrast zu Psalm 1, des Segens von Leuten, die nach Gott suchen, die nach Gott leben. Und hier haben wir totales Kontrast. Das Fluch ist. Was passiert, wenn wir sagen, nee, Gott, hau ab. Hier ist unser Faust. Segen und Fluch. Wo ist das erste Mal in der Bibel, wo wir sehen, so eine Haltung von Menschen Gott gegenüber? Und dann habe ich einen Hinweis gegeben. Was passiert in 1. Mose Kapitel 11? Ja. Was ist genau da passiert? Ja. Ja, wir wollen Stolz. Man hört den Stolz da in diesen paar Versen da. Wir waren so schön zusammen als Leute. Gab's so, keine Ahnung. Aber wir waren so, hey, lass uns zusammenbleiben. Sie wussten, dass Gott gesagt hat, hey, geh, verteilt euch über die ganze Erde. Aber die Leute haben damals gesagt, nee, wir bleiben gerne zusammen. Es ist so schön hier. Und hey, wir können was machen. Wir können was erreichen. Das ist unser Stolz. Und was denn ist Gottes Reaktion über Rebellion? Von 1. Mose bis zur Offenbarung. Wie reagiert Gott laut diesen Zahlen? Aber gibt es eine bestimmte Reaktion von Gott hier? Ja. Er lacht, oder? Doch, er nimmt das ernst. Er lacht. Nicht im Sinne von, ey, du hast ein sehr tolles Witz erzählt. Er lacht, weil er denkt, wie dumm kann man sein? Wir haben das alle gemacht, oder? Dass wir über Leute so gelacht haben, wo man denkt, wie dumm kann man sein? Mein Vater war Geschäftsmann in einer Firma und wenn seine Mitarbeiter irgendwas Dummes gemacht haben, hat dieses, wenn ich nur ein Gehirn gehabt hat, Lied. Er hat das gepfeift. Und sie haben nie den Witz verstanden. Aber die Leute, die ihm mein Vater kannte, wusste, was er damit meinte. Er lachte über sie. Mein Vater war nicht gemein, aber Gott hier, so, hey, wie dumm kann man sein? Wie dumm? Ich bin Gott, du bist kein Gott und du denkst, du weißt besser als ich. In deinem Stolz, du denkst, ich weiß es besser. Und Gott lacht. Und das kommt dreimal in der Bibel vor. Immer in Psalmen. Da gibt es drei Psalmen, wo der Psalmist sagt, Gott lacht. Und in jedem Fall ist es negativ. Es ist nicht so, hey, Gott hat Freude an irgendjemandem und lacht darüber. Es ist Zorn, es ist grimm, es ist so ernst. Gott lacht. Er lacht aus Spott. Und diesen Psalm, wenn ich diesen Psalm lese, denke ich, ich kann die Offenbarung hören in meinem inneren Ohr. Ganze Buch Offenbarung. Und deswegen können wir sagen, in Offenbarung Kapitel 11, habt ihr das gelesen? Was stand da? In Kapitel 11, Vers 5 bis 19. Was passiert da? Kann man das zusammenfassen? Ja, dass alles Jesus gegeben wird, oder? Dass alles Jesus gegeben wird. Und wir sehen hier am Ende der Weltgeschichte, der Mensch hat gar nichts gelernt. In 1. Mose ist der Mensch genauso wie in Offenbarung. Und was ich auch krass finde, wenn mit unserem Verständnis von der Bibel. Die Leute in Offenbarung, in der Trübsalzeit, wissen, Gott handelt momentan, sein Volk ist woanders, wir wissen nicht genau. Sie werden unsere Bibeln dann haben, sie können dann selber lesen, was abgeht, und sie sagen, Gott, ist es mir egal. Dein Wort kann wahr sein. Es ist mir egal. Wie hartherzig kann man sein? Aber so ist der Mensch. Er kann die Wahrheit in der Gesicht haben, in sein Gesicht haben und sagen, nee, will ich nicht. Und das ist auch eine Warnung für uns, oder? Wir können die Wahrheit kennen. Wir kennen die Wahrheit. Wir haben Gottes Wort vor uns. Aber wie viele Leute, wie viele Christen sind trotzdem in schlimmer Sünde gefallen? Sie wussten, hey, Gott sagt, nicht ohne Grund, ich soll meine Ehe nicht brechen. Dass es vielleicht schade für meine Kinder sein wird. Aber die Frau ist so schön. Aber sie macht mich glücklich. Oder, ja, die Regierung, brauchen sie wirklich mein Geld? Wir wissen, dass es gut für unsere Gesellschaft ist, wenn die Regierung Brücken bauen kann. Es ist gut für unsere Wirtschaft hier. Wir sprengen jedes zweite Wochenende einen Brücken hier in der Gegend. Das kann nur passieren, wenn Leute ihre Steuer bezahlen. Wir können nur nach Hannover fahren, wenn wir eine Brücke haben. Und momentan gibt es keine Brücken zwischen Lüdenscheid und hier. Und wir müssen immer durch die Lüdenscheid fahren und die Lüdenscheiden nerven. Die armen Lüdenscheider. Wir wissen, was gut ist. Aber wir machen trotzdem was anderes. Wir wissen, dass ja, Gott sagt sowas. Und es ist gut für mich. Was hat die Leute hier in dem Psalm über Gottes Wort und Gottes Gesetz gesagt? Wie haben sie das empfunden? Hier in Vers 3. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Sie haben Gottes Gesetz so erfunden. Das ist so, als ob sie gefangen war. Gottes Gesetz fängt mich und ich kann nicht, nee, das will ich nicht. Ich will nicht nach Gottes Gesetz leben. Ich will was anderes machen. Gottes Gesetz bringt nicht Gefangenschaft, es bringt Freiheit. Und Leute verstehen das nicht. Sie denken, hey, ihr Christen, ihr habt all diese ganze mach nicht, tu das nicht. Nee, warum würde ich das machen? Ihr seid alle Spaß für die immer. Keiner, nee. Denken, aber so ein Leben will ich auch nicht haben, wie du. Samstagmorgen, jeden Samstagmorgen aufwachen mit Kopfschmerzen. Eine kaputte Familie haben. Nee, Gottes Gesetz gibt mir Freiheit. Gottes Gesetz bewahrt mich. Weil Gottes Gesetz ist in diese Welt hineingebaut. Und wenn wir danach leben, auch Leute, die keine Christen sind, aber moralisch gut sind, sie erfangen auch Segen dadurch, wenn sie einfach moralisch leben. Weil Gott das selbst in diese Welt hineingebaut hat. Und wir sagen trotzdem, nein, ich will was anderes machen. Ich will anders leben. So haben sie die Gottes Gesetz erfunden. Und so viele Leute, wenn ich bei der Arbeit bin, auf der Arbeit bin, wenn ich über mein Glauben rede, dann es kommt solche Sprüche auf. Oh nee, das ist nichts für mich. Ich will meinen Spaß haben. Ich habe Spaß. Und ich kann Spaß haben, indem ich Gottes Gesetz folge. Indem ich lebe, wie Gott gesagt hat, ich leben soll. Weil ich weiß, er hat mein Bestes im Sinn. Und es ist interessant, weil am Ende der Geschichte sagt die Bibel in Römer Kapitel 14, Vers 11, jedes Knie wird sowieso beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Als Christen, wir machen das jetzt, aber jede Person wird eines Tages auf dem Knie vor Jesus gehen und wird sagen, hey, nee, du hattest recht, Gott. Jeder Person auf dieser Welt, die je gelebt hat, muss das eines Tages machen. So, wie leben wir? Wie sollen wir leben? Wenn wir das verstehen hier, was der Psalmist sagt, wie sollen wir leben? Was ist, wie spricht der Psalmist uns an und sagt, hey, leb so. Vers 11. Nehmt Verstand an, Vers 10. Das finde ich schön gesagt. Verstand. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern, Vers 11. Das soll die Reaktion der Welt sein. Zu dieser Botschaft, zu diesem Kapitel, zu diesen Psalmen. Und Wolfgang hat genau darüber gesprochen am Sonntag, oder? Ich finde es gut, wenn ich habe nicht nur Respekt vor Gott, aber wenn ich sündige, merke ich durch den Heiligen Geist, dass ich auch Angst vor Gott habe. Ich merke mir selbst, dass der Heilige Geist erlaubt, ein bisschen Angst in mein Herz zu kommen. Merken, Andrew, du hast was Falsches gemacht. Gott ist nicht glücklich darüber. Und diese Angst, diese heilige Angst, diese heilige Furcht bringt mir zurück zu Gott. Weil ich will als Christ in eine gute Beziehung mit meinem himmlischen Vater leben. Und das erlaubt Gott oft. Ja, wir können sagen, hey, der Angst, mein Gewissen kann auch der Angst nutzen und der Satan kann auch Angst nutzen. Aber ich merke, bringt mir diese Angst zu Gott oder entfernt diese Angst mir von Gott? Und wenn diese Angst mir von Gott entfernt, dann ich weiß, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist vielleicht Satan, der mich von Gott entfernen möchte. Aber wenn der Angst sagt, hey Andrew, geh zu Gott, lass es los. Bekenne das, was du gemacht hast. Denn ich weiß, der Heilige Geist wirkt hier. Ja, auch wenn ich ein bisschen Respekt, Angst, egal welches Wort du dafür benutzen möchtest, habe, das treibt mir zu Gott, das bringt mir zu Gott und das ist gut. Diese Ehrfurcht, diese Furcht. Wir lieben unseren Vater im Himmel, aber wir respektieren seine Autorität und seinen Hass für Sünde in unserem Leben. Das soll die Weltreaktion sein. Erkennen, dass es einen Gott im Himmel gibt und wir müssen ihm respektieren. Wir müssen Furcht vor ihm haben. Wie hilft diese Kapitel uns, Jesus und sein Werk zu verstehen? Die letzte Frage. Was habt ihr da geschrieben? Weil, wie wir gesagt haben, die Bibel ist ein Buch über Jesus. Im Alten Testament wird er vorhergesagt. Wie wird Jesus hier vorhergesagt? Ja? Inwiefern? Wann hat Gott das zu Jesus gesagt? Bei seiner Taufe, oder? Wohlgefallen. Aber es klingt sehr ähnlich, oder? Das fällt mir gerade ein hier. Was meinst du? Sorry.
Ja, diese Aussage.
Ja. Stell die Frage nochmal.
Ich darf erstmal deine Frage nochmal.
Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gesäugt. Ja.
Wann hat er das gesagt?
Ja. Bei seiner Taufe hat er gesagt, du bist mein Sohn. Ich habe, wie sagt er das auf Deutsch? War wohlgefahren. Ja. Ja, sehr ähnlich.
Mhm. Deshalb dachte ich, ist es vor Zeiten schon so gewesen?
Ja, Jesus ist gezeugt, aber nicht geschaffen. Das ist theologisch eine. Das ist schwer. Ja, aber gibt's diese, das, es beschreibt diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Genau, Jesus ist diesen König hier. Und wie wir in Offenbarung gelesen haben, wird er zurückkommen. Es tröstet mich. Es tröstet mich in zwei Arten. Erstens, weil ich weiß, dass egal was kommt, Gott regiert und wird alles eines Tages richten. Ich habe eine Situation auf der Arbeit momentan, wo ich denke, Gott, nur du kannst diese Situation richtig richten. Ich blicke nicht durch. Ich weiß nicht. Und ich weiß, dass eines Tages Gott diese Situation richten wird und dass er perfekt beurteilen wird, wer recht hat, wer nicht recht hat, was los ist. Und das tröstet mich. Kann Gott vertrauen mit der Situation. Aber ich bin auch getröstet, weil ich weiß, dass meine Sünde auf dem Kreuz, wie wir am Karfreitag gesprochen haben, schon gerichtet ist. Ich werde eines Tages nicht aus Angst vor Gottes Sohn mein Knie beugen, sondern aus Liebe. Aus Respekt für was er für mich gedacht hat. Dieses Kapitel ist wunderschön. Dieses Kapitel ist auch ein bisschen so, du denkst erstmal, hä? Aber wenn man wirklich hier es auseinander nimmt, man kann die Schönheit des Evangeliums sehen, was Jesus für uns gemacht hat und was er eines Tages machen wird. Wir können getröstet sein, weil unsere Sünde ist schon bezahlt. Gut. Noch eine Gedanken dazu? Fragen hier?
Hier ist gerade noch ein Gedanke.
Ja. Ja.
Wie ist Jesus denn verraten worden?
Mit einem Kuss. Aber diesen Ausdruck, küsst den Sohn, ist einfach ein Zeichen des Respekts. Finde. Ja, aber Jesus ist mit einem Kuss verraten worden. Das ist echt gute Gedanken. Ja, die Kultur der Zeit kommt durch das Wort Kuss. Ja, absolut.
Bei mir, das ist so gespielt, Kuss bei den Füßen im Allgemeinen.
Ja. Tiefe kann man nicht gehen. Ist Gott. Jesus. Welcher Vers ist das in Hebräer? Danke. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre. Nee, Philemon, Entschuldigung. Fünf und sechs. Ja, denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Ja, der Autor von Hebräer hier stellt Jesus als Nummer eins. Über Engel, über Menschen, über alles. Jesus ist Nummer eins. Und das ist Hauptpunkt von der Autor des Hebräerbriefs. Jesus ist besser als, und wenn er geht, besser als Gesetz, besser als Moses, besser als alles Mögliche. Jesus ist besser. Gut. Lass uns beten. Und dann Gott anbeten. Sein Jesus, wir danken dir für dein Wort und für die Wahrheiten hier. Ja, wir bitten dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, Herr, dass wir ja, über diesen Psalm und Herr, wenn du in unser Herzen wirkst und wenn wir merken, dass wir Respekt haben, dass wir Furcht haben, Jesus. Dass es uns zu dir bringt, Jesus. Zu den Gott, der uns vergeben hat. Der uns liebt. Aber der auch Sünde nicht gedulden kann. Danke, Herr, dass du für unsere Sünde bezahlt hast. Und dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Herr, du wirst eines Tages als mächtiger Herr zurückkommen. Herr, wir werden mit dir kommen. Herr, wir freuen uns auf diesen Tag. Wir sagen, Jesus, Maranatha, komme bald. Wir wollen dein Wiederkommen sehen. In deinem Namen. Amen.